another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Gunnar, Stay Forever ist diesen Monat 15 Jahre alt geworden und zur Feier dieses Mini-Jubiläums schenken wir beide uns gegenseitig je eine Folge zu einem Spiel, das normalerweise nicht bei Stay Forever dran käme. Und das Spiel, das du dir ausgesucht hast, heißt Alley Cat. Warum hast du das gewählt?
Ja, Christian, wie viel Zeit hast denn du?
Ja, 2 Stunden ungefähr. Leg mal los.
Damit ich dir das erzählen kann, ich habe da einen ganz starken persönlichen Bezug zu. Das ist nämlich ein Spiel von Andrew Braybrook. Und Andrew Braybrook ist, soweit das so sein kann, einer der Helden meiner Jugend. Das ist ja der Autor von Paradroid, einem meiner absoluten Super-Lieblingsspiele. Und das habe ich damals gespielt und dann habe ich auch Eurydium gespielt, sein nächstes Spiel. Und dann habe ich auch das Spiel gespielt und ich fand sie alle drei fantastisch. Mhm. Also richtig fantastisch. Und das war so eine Figur, der Braybrook. Ich habe mir den nicht vorgestellt natürlich, nicht als Menschen irgendwie. Aber der Name ist ja auch ein ungewöhnlicher Name, finde ich. So Braybrook, ja, klingt ja ein bisschen komisch. Habe ich mir so merken können, dass ich, wenn du mich jetzt nachts um 3 im Jahre 1987 geweckt hättest und gesagt, nenn mal 3 Engländer, hätte ich gesagt, Prince Charles, Maggie Thatcher und Andrew Braybrook. So war der Name bei mir verankert. So ein Fan war ich. Also insbesondere natürlich von Paradroid. Paradroid ist aber heute nicht das Thema. Heute, weil wir nämlich explizit hier Spiele auswählen, die eher sonst keine Folge bekämen. Also verschieße ich nicht meinen Paradroid-Joker da drauf, sondern nehme eins seiner unbekannteren Spiele, das Alley Cat nämlich, das oft meines Erachtens ein bisschen unterschätzt wird. So ein schönes Spiel. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Braybrook dazu zu sprechen. Also ich habe ein Interview für diese Folge geführt. Und hey, also 5 Minuten Fangirling am Anfang. Ja, Andrew, das ist so eine besondere Ehre, es freut mich so und so.
Ach so, von dir?
Ja, von mir natürlich.
Ach so, okay.
Ja,
von mir. Ja.
Soll ich mich noch einmal verneigen? Möchten Sie, dass ich meinen Arm an der Schulter abtrenne als Ehrenzeichen? Ja, toll war das.
Ach, das ist ja interessant. Ich kannte den Namen Andrew Braybrook natürlich und Paradroid hatte ich auch gespielt. Da freue ich mich auch sehr drauf, wenn wir da eine Folge dazu machen. Aber bei mir ist die Staffelung Paradroid gespielt, Eurydium schon mal gehört, Alley Cat völlig unbekannt. Hätte ich dir absolut gar nichts dazu sagen können, weder was ist das für ein Spiel, noch von wem ist es, noch nicht mal die Plattform. Für mich war das also ein riesiger weißer Fleck, den ich jetzt füllen konnte. Und demnach nähere ich mich dem sicher anders, als du das damals getan hast, aber bin gespannt auf unseren Meinungsaustausch.
Das ist halt ein Spiel, das natürlich im Kontext seiner Zeit besser verständlich ist, vor allen Dingen, weil es voller technischer Kabinettstückchen ist, die man jetzt heutzutage ein bisschen schwerer schätzen kann. Nur noch kurz zur Einordnung. Alley Cat erschien 1986, Ende des Jahres, für den C64 auf Kassette und 5¼-Zoll Diskette. Der Publisher war Houston Consultants, die haben die meisten Spiele von Graftgold gepublished. Und Graftgold ist der Name des Entwicklers, wo der Braybrook gearbeitet hat. Das waren 2-Mann-Team, er und Steve Turner.
Ja, und was ist Alley Cat für ein Spiel? Wenn man das sieht auf einem Screenshot, sieht es erstmal aus wie ein Shoot'em'up, wie ein Vertikal-Shooter, also der von oben nach unten scrollt. Das hat auch Elemente davon, es ist aber gleichzeitig kombiniert mit Elementen eines Rennspiels, also ein Rennspiel-Shoot'em'up-Hybrid, der in der Zukunft spielt und da steuert man also ein Flugzeug, würde ich mal sagen, das durch vertikal scrollende Strecken fliegt. Bei so einer Strecke geht es ums Ausweichen, ums Timing, auch ums Schießen. Und statt dass eine Abfolge von linear hintereinander folgenden Levels ist, hat man hier immer so einzelne Rennen, die man da absolviert. Rennen immer mit einem bisschen mit Anführungszeichen, weil es gibt keine anderen Fahrer auf der Strecke. Es gibt keine Zeitmessung, dass man innerhalb eines bestimmten Zeitlimits im Ziel sein müsste. Es geht eigentlich nur ums Überleben dieser Strecke. Und wenn man das schafft, bekommt man dafür Geld. Und mit diesem Geld wiederum kann man die Antrittsprämie für das nächste Rennen dann bezahlen.
Bisschen ungewöhnliches Konzept. ist auch heute noch so, dass es da nicht Dutzende Spiele gibt, die das so machen würden. Aber zum Spiel selber kommen wir später. Wir tauchen zunächst mal sofort in die Entwicklungsgeschichte ein, weil das Game Design und die Spielmechanik relativ logisch entstehen aus der technischen Ambition des Entwicklers von Andrew Braybrook eben. Und wir beginnen aber nicht ganz vorne. Wir erzählen jetzt nicht die Entstehung der Firma Graphgold oder die Historie des Publishers Houston. Wir gehen auch nicht auf die ersten Spiele ein. All das bearbeiten wir mal in einer zukünftigen Folge zu Paradroid. Wir starten Anfang 1986. Das ist kurz vor dem Beginn der Entwicklung von Alicat. Graphgold ist zu diesem Zeitpunkt ein schon etablierter Entwickler mit ein paar Erfolgen und eben diesem festen Team. Steve Turner, der hat als Solo-Entwickler begonnen, und seinem einzigen Angestellten Andrew Braybrook. Die beiden arbeiten in dem Esszimmer von Steve in Witham. Das liegt in Essex, das ist eine Kleinstadt, die mag damals ungefähr 20.000 Einwohner gehabt haben. Und die haben eine sehr klare Arbeitsteilung. Steve macht Spectrum-Spiele, also für den ZX Spectrum, und der Andrew C64-Spiele. Jeder für sich. Und es gibt aber auch ein paar kleine Überschneidungen. Der Steve macht die Soundeffekte und die Musik für alle Spiele, also auch die von Andrew. Andrew kann das nämlich nicht. Und Andrew ist besser mit Grafik und Animation und hilft mit diesen Skills zuweilen bei Steves Projekten aus.
Das klingt jetzt erstmal nach diesen typischen Bedroom-Programmers, für die England ja berühmt ist in dieser Zeit, also Wunderkinder, die zu Hause in ihrem Schlafzimmer sitzen und sich dort Spiele ausdenken. Aber das ist hier explizit nicht so, obwohl die da in dem Wohnzimmer sitzen. Aber die sind erstens schon nicht mehr jung, die beiden, also zumindest nicht mehr jugendlich, sondern die haben vorher schon als Programmierer in Softwarefirmen gearbeitet. Die kommen also schon aus richtigen Jobs. Und die wollen eigentlich auch gar nicht zu Hause arbeiten, die wollen sich professionalisieren, die wollen auch ein Büro haben zu diesem Zeitpunkt und ein neues Entwicklungssetup. Und du sagtest ja vorhin schon, du hast mit Andrew ein Interview geführt. Lassen wir ihn kurz beschreiben, wie ihr erstes Büro dann aussah.
This place had a shed out the back of the garage and it was just a tool shed, you know, a wooden tool shed, I think, pretty much. So we spent the first few weeks up there just converting it into a workable office. We had just enough space for two desks. We had to set up the electrics and everything, which is where I got electrocuted a couple of times because we didn't understand electricity.
Sehr schön. Zwei Schreibtische in einem Schuppen. Die Elektrik selbst verlegt, der Schuppen im Garten des Hauses von Turner. Und das Telefon ist nur eine Extension des Haustelefons der Familie Turner. Das klingt alles ein bisschen nach so klassischer Entwicklerromantik. Aber auf diesen erwähnten Schreibtischen, da stehen PCs. Klobige, mit 2,5 Zoll Diskettenlaufwerken ausgestattete Rechner. Noch keine Festplatte, aber mit einer Stabilität, die den Heimcomputern dieser Zeit gefehlt hat. Das war für Entwickler von 8-Bit-Spielen zu der Zeit alles andere als selbstverständlich. Man hat Code damals direkt auf der Zielplattform geschrieben, in aller Regel, und nicht auf einer separaten Entwicklungsmaschine. Und Braybrook und Turner besorgen sich Cross-Assembler, mit denen sie den Code für den C64 und den Code für den ZX Spectrum auf dem PC schreiben und dann übersetzen können. Und nochmal, das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Tools dafür sind nicht selbstverständlich auf dem Markt erhältlich. Einen Editor, um C64-Software auf dem PC zu schreiben, gibt es zwar, aber für die Bedürfnisse von Steve, der ja für den Spectrum entwickelt, müssen sie Kontakt zur Herstellerfirma des Editors aufnehmen und die schreibt ihnen dann eine Zusatzroutine, damit sie den fertig assemblierten Code über die Druckerschnittstelle, den Serial Port des PCs, ausgeben können. Und auf der anderen Seite sitzt dann natürlich der C64 oder der Spectrum. Und um die Daten empfangen zu können, müssen Braybrook und Turner wiederum da eigene Routinen schreiben, die die Daten empfangen und an der richtigen Stelle dann im Speicher ablegen. Und das hat Braybrook so rückblickend erzählt, eine steile Lernkurve für ihn. Der ungewohnte Editor, die neue Arbeitsweise am PC, das ist für ihn beides Neuland. Also vielleicht habe ich das eingangs nicht deutlich genug gemacht. Diese PCs sind neu. Davor haben sie noch auf dem C64 und dem Spectrum direkt entwickelt. Jetzt fangen sie an mit der PC-Entwicklung.
Diese Einarbeitungszeit, die die beiden investieren müssen, lohnt sich dann aber relativ schnell. Du hattest die Stabilität der PCs gegenüber insbesondere dem ZX Spectrum schon erwähnt. Der Spectrum stürzt gerne mal ab, teils liegt es an der Software, aber da ist auch so ein wackeliges Memory Pack drin. Wenn du da einmal aus Versehen drankommst, dann stürzt der Computer schon wieder ab. Also das spart schon mal Zeit und der PC ist auch einfach schneller. Der kann den Code schneller assemblieren, der kann größere Codemengen verarbeiten. Also das ist der Effizienzgewinn, den die beiden da haben. Es ist aber für die beiden auch ein ein symbolträchtiger Schritt weg von der Improvisation, dem Hemdsärmlichen dieser frühen Heimcomputer-Ära hin zu einer sauberen Arbeitsweise, einer professionelleren Arbeitsweise. Damit nehmen sie ja gewisserweise den Standard vorweg, der in der Spieleindustrie dann auch Einzug halten wird, zum Ende der 80er, Anfang der 90er hin. Aber die sind da insbesondere für England relativ früh dabei. Wir haben ja schon mit vielen Entwicklern aus dieser Ära gesprochen, aber so eine Konstellation wie bei Babe und Turner ist einigermaßen selten. Das sind jetzt keine Wunderkinder, die sich hier mit 16 das Coden beigebracht haben. Das sind keine Glücksritter aus anderen Branchen, die dann hier quer einsteigen und versuchen, Spiele zu machen, sondern das sind einfach gelernte Programmierer, die kommen aus der Welt der Business-Software, waren dann eines Tages mit ihrem Job nicht mehr zufrieden und haben überlegt, okay, was könnten wir denn stattdessen machen, sind dadurch zum Spieleprogrammieren gekommen. Und da machen sie dann eigentlich genauso weiter wie vorher. Die arbeiten von 9 bis 5, meistens auch schweigend. Da wird nicht irgendwie Pizza bestellt und Cola gesoffen und zwischendurch auf dem Kicker gespielt. Das ist ein aufgeräumtes Büro, selbst wenn es in einem Schuppen ist, aber das ist einfach deren Job.
So, und Braybrook schließt jetzt, wir sind immer noch Anfang 86, das aktuelle Projekt ab, an dem er arbeitet, und das ist Eurydium. Das kennst ja sogar du, das wird sich in den nächsten paar Monaten, wenn es dann auf den Markt kommt, zum erfolgreichsten Spiel von GraphGold entwickeln. Kleiner Einschub an dieser Stelle, Andrew hat erzählt, dass sie einen Prozess hatten, wie sie am Ende einer Entwicklung den Code annotiert haben, weil das war ja auf dem C64 entwickelt, beziehungsweise auf dem ZX Spectrum bei den Turner-Spielen, und dann haben sie den ganzen Code ausgedruckt, Meter um Meter Code, haben sich 3 Tage Zeit genommen und sind dann von Hand drüber und haben mit dem Stift auf dem Papier Annotationen gemacht, weil die Annotationen konnte man nicht in den Speicher schreiben, weil das den Code zu sehr aufgebläht hätte.
Da ging es um jedes Byte.
Meine Herren, das ändert sich dann mit der PC-Entwicklung, da haben sie dann Platz für sowas. Also nach Eurydium verbringen sie erstmal ein paar Tage mit dem Nacharbeiten, mit dem Aufräumen, und dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Eurydium ist ja ein wunderschönes Spiel. Das ist ein Shooter, der scrollt super smooth horizontal, also von links nach rechts. Aber Braybrook, für den steht fest, das nächste Spiel muss anders und es muss vor allen Dingen noch besser werden. Er beschreibt das im Interview mit so einer Art Analogie wie bei Singles, also Musiksingles, wie so eine Band, wo man ja auch dann nach dem ersten Hit dann gucken muss, dass das nächste Stück auch wieder frisch klingt und doch irgendwie vertraut und nicht hinter den alten Standard zurückfällt und so. Und Braybrook will mit jedem neuen Spiel einen draufsetzen. Und dieser Vergleich mit der Musik, der ist nicht aus der Luft gegriffen. Das Paradroid hat ihm viel Ruhm eingebracht. Er hat die Entwicklung des Spiels mit einer Kolumne in der ZEP begleitet, in der englischen Zeitschrift. Und er ist damit ein Star in der kleinen britischen Computerspiele-Entwicklerszene. Man schaut auf ihn, es gibt eine Erwartungshaltung für sein nächstes Spiel in der Presse und bei den Fans.
Das passt ja auch gut in die Zeit. Wir haben das ja zum Beispiel Anfang des Jahres bei unserem Gespräch über Beneath the Steel Sky auch gehört von Tony Warriner, dass es damals in der englischen Spieleentwicklerszene dieses Gefühl der One-Upmanship gab. Also man muss immer noch eins draufsetzen. Man muss technisch, gar nicht unbedingt spielinhaltlich, technisch besser sein als das, was gerade auf dem Markt ist. Und ich höre hier raus, das ist auch das, was Braybrook antreibt.
Ja, ganz stark. Das Spiel soll mit 50 Frames pro Sekunde laufen. Das ist sein erstes Ziel. Das hat er nämlich für Eurydium erstmals erreicht. Und das ist, er nennt das im Interview ein Badge of Honor, ein Ehrenzeichen. Das macht ihn stolz. Dahinter geht's nicht zurück. Das muss jetzt auf jeden Fall nochmal geschafft werden. Und Eurydium scrollt ja von links nach rechts und rechts nach links, aber nur in der unteren Bildhälfte. Also beschließt Braybrook, das nächste Spiel muss den gesamten Bildschirm scrollen können. Und dann überlegt er sich, ja, das ist mit dem horizontalen Scroller nicht so gut, dann machen wir mal dann vielleicht ein vertikal scrollendes Spiel, das passt ganz gut. Und diese ganze Herangehensweise von Braybrook an sein nächstes Spiel ist pur iterativ. Er denkt sich immer technische Ziele aus oder überlegt sich technische Ziele, die so ein bisschen aus dem erwachsen, was er bisher gemacht hat. Und dann sucht er sich im Game Design eine Idee, um das umzusetzen. Also weil man im vertikalen Scrollen dann weniger vom Bildschirm sieht, meint er, muss das Raumschiff ja wohl am unteren Rand bleiben, damit der Spieler genug Zeit zum Reagieren hat, wenn es schnell wird. Und in einem normalen Shoot'em'up, da kommen die Gegner aber ja von allen Seiten in Mustern, auch von unten und so. Und das geht nicht so gut, wenn das Raumschiff wirklich am unteren Rand kleben soll. Und dann denkt er sich, ja, ein normales Shoot'em'up ist vielleicht auch nicht so gut, es braucht schon noch einen Twist.
Überhaupt diese vielen Gegner, die ja bei einem normalen Shoot'em'up auf dem Bildschirm rumschwirren würden, das stellt Braybrook für ein anderes technologisches Problem, oder sagen wir mal vor allen Dingen den C64, denn der kann ja Hardware-Sprites. Das ist ja eine der Stärken des C64, dass der hardware-seitig Sprites unterstützt und die flüssig über den Bildschirm bewegen kann, aber die sind limitiert auf 8 Stück. Und nun kommen wir wieder zu so einem Punkt, wo Braybrook für sich selbst sagt, ich habe schon einen Standard in Iridium geschaffen, hinter den ich nicht zurückgehen kann. Und zwar hat Iridium einen wirklich hübschen visuellen Gag. Das Spielerraumschiff wirft nämlich einen Schatten auf die Oberfläche darunter. Und das soll jetzt in seinem nächsten Spiel wieder so sein. Aber technologisch ist das so geregelt, dass das Spielerschiff ein Sprite ist und der Schatten ist ein Sprite. Also das beides in Kombination frisst schon mal 2 von den 8 Hardware-Sprites des C64. Und anders als in Iridium sollen jetzt die Gegnerschiffe auch Schatten bekommen. Das hatten sie nämlich in Iridium noch nicht. Und da brauchst du also auch wieder diese Kombination. Gegnerschiff plus Schatten frisst 2 Sprites statt eines. Und das bringt uns automatisch zu dem Limit, das wir hier haben. Es können nur maximal 3 Gegner auf dem Bildschirm sein. Auch das spricht jetzt wieder gegen eine klassische Shoot'em-up-Mechanik. Jetzt kann man ja einwerfen, aber warte mal, es gibt doch andere C64-Spiele, die schaffen das auch, mehr Sprites auf den Bildschirm zu werfen. Das Stichwort hier ist Sprite-Multiplexing. Das ist eine Technologie, in der man diese Hardware-Sprites einfach mehrmals verwendet im Laufe eines Bildschirmaufbaus. Das ist damals auch schon bekannt im Jahr 1986, aber noch nicht weit verbreitet. Und Andrew Braybrook insbesondere kennt das noch nicht. Der hat ja im Interview auch erzählt, das hat ihm ein anderer englischer Star-Programmierer, nämlich Tony Crowther, dann später zugeflüstert, wie das geht. Er hat ihm da quasi dieses arkane Wissen übermittelt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt hier Alicat schreibt, weiß er das noch nicht.
Wie toll ist das übrigens, dass man das dann halt nicht weiß, bis einer kommt und einem das erklärt, der das schon für sich gelöst hat. Diese Weitergabe wie so orale Tradition, wo Lieder weitergegeben werden, indem man sie jemandem anderen aufsagt, geben die sich hier Programmiergeheimnisse weiter. In der Kneipe wahrscheinlich.
Ja, das ist ja diese Ära, wo ständig technologischer Fortschritt auf dem noch relativ neuen C64 gemacht wird. Der ist 82 auf den Markt gekommen. Wir haben über Impossible Mission zum Beispiel gesprochen von 1984, was für ein Aha-Effekt es damals war, ein großes Sprite auf dem Bildschirm zu sehen. Dass das ein technologischer Schritt war, das einfach aus mehreren von den Hardware-Sprites zusammengebaut ist, die für ein Sprite benutzt werden. Und das war 2 Jahre nach dem Release des C64. Und dann kommt flüssiges horizontales Scrolling zum Beispiel in Drop Zone 1984 und so weiter. Also ständig erweitern sich die Möglichkeiten mit Iridium. Du hattest das ja gerade beschrieben, flüssige 50 Bilder pro Sekunde auf europäischen Monitoren, in den USA auf NTSC dann 60. Und das ist eben dieser Punkt der ständigen technologischen Weiterentwicklung, des Grenzenverschiebens. Wenn aber jetzt kein Multiplexer drin ist, was ist denn dann dieses ominöse Virtual Sprite System, das so wichtig ist, dass es im Handbuch erwähnt wird? Also Handbuch ist ein großes Wort, das Spiel erscheint ja ursprünglich erstmal auf Kassette und da liegt halt ein Inlay drin und im Inlay wird das Spiel erklärt. Und da gibt es aber extra noch einen kleinen Abschnitt, der die technologische Leistung des Spiels beschreibt. Unter anderem diese 50 Frames pro Sekunde, aber da steht auch was von einem Virtual Sprite System. Das sei ein prioritätsbasierter, flickerfreier Sprite-Manager. Ist aber eben kein Multiplexer, sondern einer der kleinen visuellen Griffe von Alicat, die wir gleich noch beschreiben werden, ist, dass das Spielerraumschiff nicht nur über Hindernisse drüber fliegen kann, sondern auch unter ihnen durch. Und dann wird es logischerweise in diesem Moment verdeckt von diesem Hindernis. Also wenn es unter einen Steinbogen zum Beispiel durchtaucht. Und was dieses Virtual Sprite System macht, ist dann für diesen Moment lokal die Reihenfolge zu verändern, in der Sprite und Hintergrundelement gezeichnet wird. Das klingt total simpel, aber auch das ist in der Praxis gar nicht so trivial und ist eines von diesen kleinen Kabinettstückchen, die im Spiel drinstecken. Und auf die Braybrook wiederum stolz ist, wie man allein daran merkt, dass das im Handbuch auftaucht. So, also jetzt haben wir das Spiel schon ein bisschen eingekreist anhand dieser technischen Anforderungen, die er sich selbst gestellt hat. 50 Frames müssen sein, Gegner mit Schatten, vertikales Scrolling über den ganzen Bildschirm, Actionspiel soll sein, aber eben kein klassisches Shoot'em-up. Das Ganze soll relativ schnell sein, das Raumschiff muss am unteren Bildschirmrand kleben, es kann nur wenige Gegner geben. Was wird da jetzt für ein Spiel draus?
Es gibt 3 Wege grundsätzlich, um ein Spiel zu beginnen im Sinne von der Entwicklungsidee. Ich erkläre das mal kurz anhand von Frogger. Man kann mit der Metapher beginnen, also mit dem, was das Spiel sozusagen als Prämisse haben soll. Und dann sagt man bei Frogger zum Beispiel, das Spiel soll einen Frosch simulieren, der eine Straße und einen Fluss überquert. Was muss denn in so einem Spiel alles stattfinden? Oder man beginnt alternativ, Methode 2, mit der Mechanik. Das Spiel soll eine bewegliche Figur haben, die muss beweglichen Hindernissen ausweichen. Da geht es dann um Timing und solche Sachen. Oder Methode 3, man kommt über die Technik und sagt, wir wollen ein Spiel machen, das hat über 20 Gegner, die sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten über den Bildschirm von links nach rechts bewegen können, wie das in Frogger so ist mit den Straßen und so. Und Andrew kommt, und das haben wir, glaube ich, sehr deutlich gemacht, aus der dritten Richtung der Technik. Der hat angefangen damit, was will er technisch erreichen, und dann die Ideen im Game Design da untergeordnet.
Okay, dann wissen wir jetzt, was die technischen Rahmensetzungen waren. Und Gunnar, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was für ein Spiel der Andrew Braybrook dann damit gemacht hat.
Bevor wir zum Spiel kommen im Sinne von Gameplay, müssen wir kurz über den ersten Eindruck des Spiels reden, über den Startscreen. Das Spiel hat natürlich wie alle Spiele zu dieser Zeit einfach einen ersten Bildschirm, wo der Name erscheint. Und Christian, hat dieser Bildschirm was mit dir gemacht?
Nee.
Tut mir leid. Ich habe das Spiel früher gestartet, mehrfach, nur für den ersten Bildschirm, um den nochmal zu sehen und um da die Musik zu hören. Der erste Bildschirm ist so beeindruckend, das hat mich weggeblasen damals. Alicat ist eins der Spiele, die die Technik des Rasterzeilen-Interrupts intensiv nutzen, um mehrfarbige Schrift und Farbanimationen zu machen. Das kommt im Spiel an ein paar Stellen vor, da pulsieren so Buchstaben und so, aber das ist gar nicht so wichtig. Eine Demonstration davon liefert dieser Startscreen. Der hat so Schriften mit Color Cycles, also wo so die Farben durchzirkulieren, und in der Mitte des Bildschirms so einen völlig sinnlosen Farbflacker-Effekt, wo Farben total schnell so durchzirkulieren. Das hat gar keinen Sinn, aber es sieht so unfassbar cool aus. Und dazu läuft eine schöne kleine Musik, die hören wir uns kurz mal zur Einstimmung an.
Dieses Musikstück, wie übrigens das ganze Audio, also auch die Soundeffekte im Spiel, stammen nicht von Andrew Braybrook, sondern von Steve Turner.
The only time I got Steve involved in my games was really, I didn't have enough of an understanding about sound and I couldn't write music. So I'd write him a list of all the sound effects I wanted and or note about what kind of sound that would be. And then I'd work out all of the events or where the events are in the game that I needed to put a sound effect, and he'd design the sound effect.
Also Braybrook hat als Text beschrieben, wie die Effekte klingen sollten, hat das an Steve Turner weitergegeben und der hat sie dann erstellt und hat, wie gesagt, auch die Musik für das Spiel geschrieben. Und das, was wir gerade gehört haben, ist auch die einzige Musik des Spiels aus dem Titelbildschirm. Im Spiel gibt's keine Musik mehr.
Genau, im Spiel gibt's dann nur noch Soundeffekte. Aber das ist so schade, dass du das nicht mehr nachempfinden kannst heutzutage, logischerweise. Das war so ein Banger, wie meine Tochter sagen würde, dieser Startscreen. Das war so wie so ein besonders beeindruckendes Cracker-Intro. nicht nur halt vom Programmierer und nicht von der Cracker Group. Und das geht dann auch noch weiter. Im nächsten Screen kommt halt das GraphCode-Logo dann nochmal auf eine ähnliche Art animiert. Und dann kommt noch so eine Parade von den Gegnern im Spiel, alle in ihren Animationen, die dann einzeln gezeigt werden. Das war so eine fantastische, angeberische Einführung in das Spiel. Ich habe heute noch so ein leichtes, positives Schaudern, wenn ich das starte und diese Melodie höre. Ach Christian, so schön war das damals.
Ja, das ist schön, das in deiner Beschreibung zumindest so miterleben zu können, weil in der Tat, das ist einfach etwas, was man heutzutage mit modernem Blick nicht mehr nachvollziehen kann. Da muss man in der Zeit dabei gewesen sein. Was dieser Titelbildschirm, diese beiden Titelbildschirme nicht liefern und überhaupt das Spiel nicht liefert, ist irgendeine inhaltliche Rahmensetzung, eine Vorgeschichte oder sonst irgendwas, ein Intro per se gibt es nicht. Aber dafür haben wir ja dieses Inlay der Packung, da steht's in ein paar dürren Sätzen drin. Das beginnt nämlich mit dem Satz, es ist die Alicat Rennsaison. Wir sind hier also in einem Wettbewerb, sowohl der Wettbewerb heißt Alicat als auch die Fahrzeuge, die da antreten, heißen so Alicat Speeder, um genau zu sein. Und das wird ausgetragen im Weltraum. Dieser einleitende Text sagt dann da kurz, es gäbe 8 Weltraumstadien und man könne als Rennfahrer an diesem Alicat-Wettbewerb teilnehmen, indem man im Lauf von mehreren Monaten an verschiedenen Rennen teilnimmt. Idealerweise diese Rennen gewinnt und damit ein Preisgeld einstreicht. Und dieses Preisgeld braucht man dann wiederum auch, um sich in die jeweils höheren fortgeschrittenen Rennen einzukaufen. Und das Ziel ist, am Alicat-Finale teilzunehmen. Das kostet satte 100.000 Guineen Antrittskosten. Die muss man erstmal zusammenkriegen. Und dafür gibt's dann aber auch eine satte Ausschüttung von 500.000 Guineen an Preisgeld. Das ist also ganz am Ende, aber da muss man sich erstmal hinarbeiten. Die ersten 5 Rennen sind noch kostenlos, weil wir starten ohne jegliches Geld in dieses Spiel. Aber danach ist eben so eine Gebühr fällig. Ja, und das ist schon alles, was uns das Handbuch gibt. Ich habe aber interessanterweise gesehen, du hattest vorhin schon die Zap erwähnt. Das ist eine von diesen englischen Spielezeitschriften aus der Ära. Die haben das Spiel im November 1986 getestet. Und dieser Test beginnt mit einer viel ausführlicheren Erklärung der Hintergrundgeschichte. Da wird nämlich erzählt, also in diesem Testartikel wird erzählt, dass es da vorher in dieser fernen Zukunft nur so eine Art Weltraumstraßenrennen gegeben hätte, also unorganisiert und chaotisch Untergrundrennen sozusagen. Und da hätte es so viele Crashes und Tote gegeben, dass dann die Autoritäten, wer auch immer das ist, eingeschritten sind und ein offizielles reglementiertes Rennen eingeführt haben. Und extra dafür wurden 8 große Räder im Weltraum gebaut, diese Weltraumstadien, und auf deren Innenseite werden diese Elliket-Rennen geflogen. Woher weiß die Sepp das, frage ich mich. Weil aus dem Handbuch wissen sie das nicht.
Das ist eine exzellente Frage. Und das zeigt ja mal ganz gut, wie dick die damals waren mit der Presse nämlich.
Ja, ne?
Das kommt nämlich sehr sicher direkt von Andrew Braybrook. Also auch nicht vom Publisher, sondern direkt von Andrew Braybrook. Der hat das beschrieben, dass sie mit der Presse versucht haben, intensiv zu arbeiten, weil der hat von der Presse gesprochen. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Wie so, ja, die entscheiden das. Ob dein Spiel ein Erfolg ist oder nicht, das entscheiden die. Und wenn die ein gutes Spiel schlecht finden, dann ist das gute Spiel halt verdammt. Das hat er sehr ernst genommen und er hat gemeint, wir haben immer versucht, denen das Spiel zu erklären beim ersten Eindruck. Und dann unter uns, gut erklärtes Spiel, 15 Punkte mehr.
Ich kann es mir lebhaft vorstellen.
Ja, und so wird es hier gewesen sein. Der hat da dem Redakteur sicherlich mehr zu erzählt, als ihm das kurze Handbuch irgendwie geben konnte und versucht, ein bisschen das breite Bild zu zeichnen von dem, worum das Spiel geht.
Dieses Bild von den Weltraumringen, auf deren Innenseite gefahren wird, ist aber ein sehr passendes für das, was wir im Spiel dann wiederfinden, weil die Rennen, die wir jetzt hier in Ellicott austragen, sind schnurgerade Strecken. Es gibt da keine Kurven oder Abzweigungen oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur geradeaus und die wiederholen sich auch. Also die sind eine geschlossene Runde, wie man das ja bei einer Rennrunde auch erwarten würde. Wenn du lange genug geradeaus geflogen bist, kommst du wieder an die Startlinie und fliegst die nächste Runde. Und je nachdem, welche Vorgaben die jeweiligen Rennen haben, die unterscheiden sich, das werden wir gleich noch erzählen, werden da unterschiedlich viele von diesen Runden geflogen. Es sind zwischen 5 und 10.
Und wir haben es schon gesagt, diese Rennen schnurgerade und ohne Gegner. Das heißt, das sind eher Survival-Rennen, wo du halt ans Ende kommen musst, also alle 5 Runden ohne schwere Schäden an deinem Raumschiff überleben musst und ohne Crashes. Und die Strecken sind Hindernisparcours, da sind Sachen drauf. Das ist nicht wie eine Formel-1-Strecke, die halt leer ist, sondern die sind bebaut, damit du Sachen hast, wo du gegenfahren kannst. Da sind Elemente drauf, durch die du durchfliegen kannst. Da sind Elemente drauf, wo du drüber fliegen kannst und wo du drunter durchfliegen kannst. Und da sind wir schon mit dem Thema, ehe wir noch weiter auf die Strecken eingehen, bei der Steuerung. Das muss man vielleicht ganz kurz sagen. Das Raumschiff kann nämlich in der Höhe variieren. Also man drückt nach vorne, dann sinkt es, man zieht nach hinten, dann fliegt es ein bisschen höher. Man muss es halt ausrichten in der Höhe, passend zum Hindernis, auf das man zufliegt. Dafür braucht es ja dieses Virtual Sprite System, das du erzählt hast. Und man kann nach links und rechts ausweichen in der Horizontalen, an Hindernissen vorbeifliegen. Und man kann diese Hindernisse auch abschießen, weil das Raumschiff feuern kann. Das ist erstmal die zugrunde liegende Mechanik. Man fliegt da so durch, man rammt Hindernisse, wenn man nicht aufpasst. Man fliegt drunter, drüber, durch oder dran vorbei. Oder man schießt sie aus dem Weg und hin und wieder kommen auch Gegner.
Tja, dann zwar haben wir keine Fahrer, die mit uns da um die Wette fahren. Wir sind allein auf der Strecke, aber es gibt eben doch Gegner, die heißen Gravocrafts und sind die typischen Gegner, die man aus Shoot'em-ups kennen würde. Also so komische Vehikel oder geometrische Formen, die teilweise aussehen wie irgendwelche Traktoren mit riesigen Rädern oder eben abstrakte Fahr- und Flugzeuge. Der gefährlichste davon heißt Caterkiller und das ist eine aus mehreren Segmenten bestehende fiese Schlange, die sich da über den Bildschirm windet.
Naja, es ist der Caterkiller, ist ja der Anklang an den Caterpillar, also an den Tausendfüßler. Er hat eher so eine Raupenanmutung vielleicht.
Ja, wer R-Type kennt, der weiß, was wir meinen. Also so ein wurmartiges Ding, das aus mehreren Sprites besteht. Und diese Gegner können von oben oder unten auftauchen, über den Bildschirm fliegen, eben auch auf uns schießen und von uns abgeschossen werden. Das ist nicht unbedingt notwendig. Wie du schon sagtest, das einzige Ziel bei diesen Rennen ist, die Ziellinie zu erreichen, also genügend von den Runden zu absolvieren. Und ob wir da unterwegs irgendwelche von den Gegnern abschießen oder nicht, ist erstmal egal. Es zahlt aber natürlich auf die Punktzahl ein, die wir bekommen. Nicht auf das Preisgeld, das ist festgelegt und das gibt's fürs Erreichen der Ziellinie. Aber zusätzlich gibt's auch noch eine Punktzahl.
Genau, es führt sozusagen zwei Systeme. Es führt das Preisgeld mit und du brauchst es nur, um dich in die nächsten Rennen einzukaufen. Du kannst das Preisgeld auch auf der Strecke erhöhen, indem du so Geldfelder überfliegst. Das ist sogar bei manchen Strecken sehr wichtig, weil das das Preisgeld dann doch ein bisschen erhöhen kann. Und daneben führt das Spiel in ein klassisches Highscore-System. Also, dass dann wirklich ein Highscore mittrackt und am Ende trägst du dich in so eine Highscore-Liste ein, wenn du das Finale geschafft hast. Und das ist das klassische Ziel. Wir sind hier in den 80ern. Die Spiele sind alle noch, also viele Spiele sind noch Highscore-Spiele.
Die Progression des Spiels geht durch mehrere Rennen und das sind im Spiel mehrere Monate im Zeitverlauf. Und wir haben nach jedem absolvierten Rennen die Auswahl, an welchem wir als nächstes teilnehmen werden. Da sieht man sozusagen den Rennkalender mit den nächsten anstehenden Rennen und kann sich dann jeweils eines von diesen aussuchen, insbesondere in dem aktuellen Monat, in dem wir gerade sind. Da kann es teils mehrere geben und davon müssen wir eines aussuchen aus zwei oder drei, die zur Verfügung stehen. Und dann rücken wir nach diesem Rennen in den nächsten Monat vor. Also es gibt ein bisschen Varianz, was wir fahren wollen. Und diese Rennen, die da anstehen, die bestehen aus verschiedenen Variablen. Zum Beispiel, ich glaube, das dritte Rennen, das ich gefahren bin, das hieß Mad Max Challenge. Da erfahren wir dann, in welchem Stadion das stattfindet, also in welchem von diesen Weltraumringen. In diesem Fall ist es Gyrostad. Da erfahren wir, welche Antrittsgebühr dafür notwendig ist. Ich muss 1500 Guineen hinlegen, um überhaupt teilnehmen zu können. Und dann hat das zwei ganz wichtige Elemente, dieses Rennen. Nämlich zum einen wird uns gesagt, in welcher Landschaft fahren wir. In diesem Fall ist es Shatterrock mit einer bestimmten Dichte. Die Dichte ist moderat. Und das sagt uns, wie viele Hindernisse sind auf der Strecke und wie hartnäckig sind die. Also wie oft muss man die beschießen, um sie zerstören zu können. Shatterrock in diesem Fall ist sozusagen das Zukunftsäquivalent von Glas. Das musst du nur schief anschauen und dann fällt schon auseinander. Aber da gibt es natürlich auch noch welche, die sind sehr viel stabiler.
Hardwall zum Beispiel, ja. Das ist dann das Stabilste, das kannst du fast nicht umschießen.
Genau, das ist das Äquivalent von Diamantwände, gegen die du dann ja. fliegen kannst. Und da gibt es natürlich noch Abstufungen dazwischen, es gibt 8 verschiedene von diesen Landschaftstypen. Und je nachdem, wie dicht die sind, heißt es dann, wie viele von diesen Hindernissen sind denn da, wie eng wird also sozusagen der Parcours, den ich durchfliege. Der andere wichtige Punkt, der uns gesagt wird, ist, was für ein Typ ist dieses Rennen. Und da gibt es eine ganze Reihe. In diesem Fall, die Mad Max Challenge ist ein Demolition-Rennen und dieser Typ bestimmt, was für ein Zwischenziel wir erfüllen müssen, um Bonuspunkte zu bekommen. Ich sag gleich noch, wofür das gut ist, aber bei Demolition heißt es, möglichst viel von der Landschaft zerstören, möglichst viele der Hindernisse abschießen und dann bekommen wir einen höheren Bonus. Und da gibt's eine ganze Reihe von, nämlich 8 Stück von diesen unterschiedlichen Typen. Zum Beispiel, das Gegenteil von Demolition ist Dodgem. Da bekommen wir einen Bonus, wenn wir möglichst nichts von der Landschaft zerstören. Survival heißt Bonus, wenn wir möglichst viele von diesen Gravocraft, also den Gegnern, abschießen. Slalom heißt, wir bekommen einen Bonus, wenn wir unter Hindernissen hindurchtauchen, anstatt an ihnen vorbeizufliegen oder sie kaputt zu schießen und so weiter. Je besser wir dieses Ziel erfüllen, völlig optional, passiert auch nichts Schlimmes, wenn wir es gar nicht erfüllen, aber je besser wir es erfüllen, desto höher der Bonus, den wir am Ende des Rennens bekommen. Und das ist jetzt ein interessantes Spielelement. Es gibt da nämlich einen zweiten Übertrag auf das nächste Rennen. Der erste Übertrag ist natürlich das Preisgeld, das wir gewinnen, das dann wieder als Antrittsgebühr fällig wird. Aber der zweite Übertrag ist, je besser unser Bonus am Ende eines Rennens, desto höher die Lebensenergie unseres Ellicott Racers fürs nächste Rennen. Denn der Ellicott Racer ist verwundbar, wenn der getroffen wird von Feinden oder gegen die Landschaft donnert, dann verliert er eben Energie. Und wenn das zu oft passiert, dann ist das Rennen vorbei, dann stürzen wir ab. Und wenn du aber aus einem sehr gut absolvierten Rennen ins nächste gehst, dann kannst du dir sozusagen mehr Fehler erlauben.
Also weiß nicht, ob du das im Spiel so rausgefunden hast. Ich habe mit Andrew da kurz drüber gesprochen. Ich war nicht mehr sicher, ob man nur das Maximum erhöht, wie weit der Gleiter aufgeladen werden kann mit Energie oder ob man gleich mit einer größeren Energiezahl startet. Mhm. Weil theoretisch hat er einen Lebensbalken, der aber nicht angezeigt wird im Spiel.
Nee.
Und das Spiel visualisiert das nur durch so ein pulsierendes Blinken. Je schneller das Raumschiff blinkt, desto kaputter ist es. Und wenn du halt Energie verlierst, geht das so durch die Stadien, bis es ganz schnell blinkt. Und wenn es ganz schnell blinkt, dann ist der nächste Hit, der dich trifft, ist dann halt das Ende. Und diese Punkte sind dafür total wichtig, weil die einen großen Unterschied machen, wie stark dein Flieger im nächsten Rennen ist und wie gut du damit Sachen überleben kannst. Das macht schon viel aus. Man kann einfach so sterben, indem man zu viele Hits hinnimmt und dann die Energie alle ist. Oder man kann aber auch sterben, indem man stumpf gegen irgendwas fliegt, was nicht kaputt geht. Und da hilft einem auch die Energie nichts. Das ist dann sozusagen wie so ein Instant-Kill, wenn man da gegen ein Objekt fliegt, das nicht nachgeben will. Aber ansonsten ist die Energie schon das Entscheidende dafür.
Das ist ja auch eine der taktischen Optionen, die ins Spiel reinkommt. Das kommt überwiegend durch die Steuerungsoptionen. Du hattest schon beschrieben, dass man ja hier anders als im normalen Shoot'em'up auch die Höhe variiert, also höher steigen und tiefer steigen kann, um durch Hindernisse durchzufliegen, anstatt ihnen nur links und rechts auszuweichen. Aber ausweichen generell, egal in welcher Dimension, ist natürlich eine der taktischen Optionen, die man hat. Hier kommt ja noch mit dazu, ungewöhnlich für ein Rennspiel, das Abschießen. Also wenn mir etwas im Weg ist, kann ich es einfach mit meiner Bordwaffe behaken. Es kommt auch noch dazu, das Beschleunigen und ein Abbremsen. Das erinnert wieder viel mehr an ein Rennspiel als an ein Shoot'em'up. Wir haben hier einen Autoscroller. Das heißt, wir können hier nicht anhalten. Ja? Unser Raumschiff kann nicht bremsen und stehen bleiben. Es fliegt immer automatisch weiter. Was natürlich auch einzahlt auf diesen Hindernisparcours. Aber wenn ich gar nicht reagiere, dann lande ich automatisch am nächsten Hindernis. Und ich kann aber diese Scrollgeschwindigkeit auch noch verändern. Ich kann also beschleunigen und abbremsen und dadurch ja auch wieder eine taktische Option für mein Rennen wählen. Und dann gibt es noch eine weitere Option. Das Raumschiff ist nämlich variabel. Ich kann das, indem ich den Joystick-Knopf gedrückt halte im C64 und einmal kurz nach links oder rechts den Joystick bewege, kann ich da wechseln zwischen dem Speed- und dem Kampfmodus. Und dann transformiert sich tatsächlich das Raumschiff-Sprite. Das ist im normalen, also im Speed-Modus, eigentlich so ein schlankes Sprite, das da durch den Kurs sich schlängelt. Und es kann sich aber zu einem breiteren Kampfschiff ausbauen. Da werden dann Flügel mit Bordwaffen ausgeklappt. Und auf einmal habe ich auch noch seitlich zwei Geschütze. Also in diesem Kampfmodus kann man viel mehr Macht nach vorne projizieren, kann sich viel besser auch durch die härteren Hindernisse durchballern, wird damit aber erstens langsamer, kann schwerer manövrieren. Und weil das Raumschiff breiter ist, ist es auch wahrscheinlicher, dass es an Hindernisse stößt. Und das ist eigentlich eine ganz coole taktische Abwägung, während des Rennens auch zu entscheiden, will ich jetzt eher auf Zerstörungskraft setzen oder auf Manövrierbarkeit?
Und das korrespondiert natürlich mit den Renntypen, von denen du gesprochen hast. Wenn du ein Überlebensrennen hast oder ein Demolition-Rennen, dann ist es vielleicht besser, auf das stärkere Raumschiff zu setzen. Wenn du die ganzen Hindernisse auf der Strecke abräumen musst für Punkte, dann hat es ja keinen Sinn, nur mit dem Piff-Paff-Schuss da lang zu fliegen und dem schlanken Raumschiff, sondern dann ist es gut, wenn du langsam fliegst und methodisch alles wegräumst, was da ist.
Genau.
Und wenn du halt aber eine Strecke hast, wo es auf Tempo ankommt, wo du möglichst wenig Zeit auf der Strecke verbringen darfst für einen höheren Bonus, dann machst du es halt genau andersrum. Dann siehst du zu, dass du schnell durchkommst, beschleunigst mit deinem Raumschiff, siehst zu, dass du dir vielleicht schnell eine Schneise durch die Strecke fliegst und dann davon nicht mehr groß abweichst und nur noch ein bisschen ausweichst.
Ja, und das Spiel fordert das natürlich auch ein, dass du diese Möglichkeiten nutzt. Also die Hindernisse zum Beispiel, die sind teilweise Bodenhindernisse, teilweise Lufthindernisse, sodass du nicht einfach nur auf einer Höhe fliegen kannst. Die Gegner kommen auch entweder am Boden oder in der Luft angeflogen. Und um nochmal zurückzukommen auf die Energie, man kann verlorene Energie auch wieder auffüllen während des Rennens. Über die Rennstrecke verteilt sind kleine E-Symbole und wenn man die einsammelt, dann bekommt man wieder Energie zurück. Die liegen aber auf dem Boden. Das heißt, um die einzusammeln, musst du auf jeden Fall tief fliegen und dann im Zweifelsfall auch wieder nach oben ziehen, je nachdem, in was für einem Renntypen du gerade bist. Das heißt, wenn du beschädigt bist und möchtest deine Energie wieder auffüllen, zwingt dich das zu einer anderen Art von Manöver, als wenn du gerade gute Lebensenergie hast und einfach so dich auf das Rennen konzentrieren kannst.
Du musst dann sogar ein bisschen ins Risiko gehen, weil diese Energiesymbole sind ziemlich klein und wie gesagt unten und die musst du schon genau treffen, damit du wieder Energie auflädst und du hast eigentlich, also ich habe jedenfalls beim Spielen immer das Bedürfnis gehabt, auf einer Höhe zu bleiben, wenn es irgend geht, an einer Stelle des Bildschirms zu bleiben, wenn es irgend geht. Und nur geringe Ausweichbewegungen zu machen, weil wenn man halt stark nach links oder rechts zieht, dann ist durch das schnelle Scrollen auch das Risiko größer, dass man ein Hindernis trifft. Aber wenn du halt schon mal beschädigt bist, dann zwingt dich das Spiel dazu, ein bisschen mehr variabel rumzufliegen, damit du diese E's einsammeln kannst. Und die andere Sache, die auf dem Boden liegt, sind diese Geldsymbole. Die sind viel größer und die sind viel leichter zu erreichen. Das ist auch gut, aber davon muss man schon einige einsammeln, damit das einen Unterschied macht bei der Kaufgebühr für ein Rennen.
Ja, und das ist es eigentlich. Wir wählen dann immer jeweils, welchen Renntyp wir gerade fahren wollen, je nach den eigenen Vorlieben oder vielleicht auch nach dem Preisgeld, das man da bekommt und hoffen, so in der Liga aufzusteigen. Jedes einzelne Rennen ist ein Alles-oder-Nichts-Rennen. Das heißt, entweder schafft man es ins Ziel und gewinnt das Preisgeld oder man wird zerstört und scheidet aus. Es gibt keinen zweiten oder dritten Platz. Nominell geht das Spiel weiter, wenn man in einem Rennen scheitert, aber es ist ja immer eine Antrittsgebühr notwendig für die höheren Rennen. Und wenn du irgendwann kein Geld mehr hast, hast, ist das Spiel vorbei. Und dann fängst du mit der nächsten Saison von vorne an.
Ich möchte nochmal sagen, dass ich das ganz toll finde, dass man hier nicht so ein festes Ziel hat im Sinne von, du fährst Level 1, musst Level 1 schaffen, fährst Level 2, musst Level 2 schaffen, sondern dass du ein bisschen Auswahl hast durch diese Renntypen und dass du auch mal ein Rennen in den Sand setzen kannst, wenn du die Rennen vorher gut gefahren bist und trotzdem gerade noch genug Geld hast, um das nächste Rennen zu fahren vielleicht. Das fand ich sehr befriedigend, weil man da nicht, ne, weil man da nicht diesen Effekt hat, den man manchmal bei solchen Spielen hat, dass man halt 5 Rennen perfekt fährt, macht man einen kleinen Fehler und dann ist die ganze Saison im Arsch und du musst von vorne anfangen. Da hast du hier noch eine Chance, dich da wieder zu fangen. Noch eine ganz winzige Sache aus der Steuerung, dann haben wir aber wirklich alle Gameplay-Elemente erwähnt. Man kann nämlich auch fast auf Stillstand verlangsamen, also ganz, ganz langsam werden und dann, wenn man sozusagen kurz vorm Stehenbleiben ist, dann fliegt das Raumschiff so eine Art Mini-Looping. Ganz hübsch animiert, ein cooler kleiner Effekt, gibt dem so eine 3D-Anmutung. Und dann kann man sozusagen auf einen höheren Punkt fliegen kurz, falls einer unter einem durchfliegen möchte, ein fieser Gegner oder irgendwas. Braucht man im Spiel fast nie, ist aber ein cooler Effekt, den man zumindest mal ausprobiert. Loop the Loop heißt das Feature.
Ja, und damit haben wir das Spiel inhaltlich beschrieben, aber was natürlich noch wichtig ist, ist die Grafik und die Technik des Spiels, denn das ist ja das Sahnestückchen hier. Wir haben hier, wie gesagt, einen mit 50 Frames flüssig scrollenden Vertikalshooter auf dem C64. Wenn man das heute anguckt, sieht das erstmal jetzt nicht so eindrucksvoll aus, das Ganze, aber das war für die damalige Zeit erstens eine tolle technische Leistung und zweitens auch durchaus ansehnlich. Diese Hindernisparcours sind eigentlich sehr stark strukturiert. Das besteht nämlich immer aus einzelnen Linien, also Hindernislinien, die auf unser Raumschiff zukommen. Übrigens je nachdem, was für ein Landschaftstyp hier in dem Rennen gerade ausgewählt wird. Wir haben ja schon erwähnt, dass das von Shatterrock bis hin zur Hardwall geht, ist das Grafikset ein anderes. Es gibt zum Beispiel einen Landschaftstyp, der heißt Arboreus. Da sind die Hindernisse dann Bäume und riesige Pflanzen und sowas. Oder ein Landschaftsmodus, der heißt Trellis. Das sind das so Stahlgerüste. Sehen ein bisschen so aus wie Klettergerüste auf Spielplätzen, unter denen du dann da durchfliegen kannst. Also da ist auch ein ordentliches Maß an grafischer Varianz dabei. Aber wie gesagt, hauptsächlich sind es eben diese Reihen an Hindernissen, die da immer auf uns zukommen und um die wir rumfliegen oder durchtauchen oder sonst irgendwas müssen. Und das Ganze ist garniert mit wirklich hübschen grafischen Effekten, wie eben dem unter Sachen durchfliegen, sodass das Sprite verdeckt wird. Natürlich der Schattenwurf, der hier ja nicht nur hübsch ist, sondern der auch gleichzeitig noch anzeigt, wie hoch oder niedrig unser Gleiter gerade fliegt. Das gleiche bei den Gegnern auch. Deswegen ist das nicht nur Eye Candy, sondern ist auch tatsächlich ein wichtiges Feedbackmittel zu wissen, wie hoch kommen denn die Gegner gerade erkennbar an dem Schatten. Und du hast hübsche Animationen, wie dass am Anfang des Rennens immer dein eigener Gleiter von einem großen Mutterschiff auf der Strecke abgesetzt wird. Oder besonders spektakulär, und da muss ich sagen, das ist was ich auch heutzutage noch eindrucksvoll finde, sind die Crashes. Wenn dein Alicat Speeder zerstört wird, dann stürzt er ab in einem Explosionshagel und gräbt eine Schneise in den Boden dieser Raumstation. Das sieht spektakulär aus.
Raybrook hat mir erzählt, dass er am Anfang und am Ende des Spiels die Sprites ja nicht für Gegner braucht und deswegen geguckt hat, dass er sie für was anderes einsetzt. Und deswegen startet das Rennen, das ist ein Anklang an Iridium, da gibt es das auch schon, mit einem Absetzen durch diesem Mutterraumschiff, das dann halt die ganzen Sprites kriegt, die die Gegner kriegen würden. Und deswegen ist das Ende eines erfolglosen Rennens dann dieses Bohren einer Furche in den Boden, weil das Spiel da die Sprites dann für diese kleinen Explosionen einsetzen kann. Das ist ein fantastischer Effekt für 86.
Ja.
Und es ist ja ein Wegwerfeffekt. Du hast ja das Spiel schon verloren zu dem Zeitpunkt. Da könnte man auch einfach Schluss machen, aber das Spiel inszeniert hier auch das. Da muss man sagen, das ist überhaupt ein sehr inszeniertes Spiel, finde ich. Ich finde, das wirkt poliert und sehr rund an vielen kleinen Details, halt auch schon durch diesen Startscreen. Und das war sicher einer der Punkte, der mich damals so beeindruckt hat. Was mir nicht so ganz klar war, ist, dass es ja eine Art von Vorbild gab. Das hat der Andrew Braybrook so offhand erzählt im Interview, dass er sich ein bisschen orientiert hat an einem Spiel namens Pathfinder von 1984. Das war für die Atari 8-Bit-Gerät. Das kannte ich nicht. Das habe ich dann nachgeguckt. Und ehrlich, das sieht auf den ersten Blick voll nach Alicat aus. Ja. Das hat auch diese linienförmigen Hindernisse auf dem Hintergrund. Das ist auch ein Vertikalscroller. Das Schiff in Pathfinder fliegt nicht, sondern das läuft, das sieht ganz cool aus in Bewegung und das kann springen über diese Hindernisse drüber, also es hat auch eine Höhenebenengeschichte. Das war jedenfalls ganz offenbar eine Inspiration, aber Alicat ist halt 2 Jahre später und auf einer stärkeren Maschine, das sieht viel besser aus.
Ja, jeder heutzutage kennt Flappy Bird, wo ja auch in regelmäßigen Abständen eben ein Hindernis kommt mit einem Loch drin und man muss dann da durchtauchen. Ist jetzt ein sehr stranger Vergleich, ne? Aber nur damit, wenn man sich das gekippt vorstellt sozusagen, dass also immer wieder so eine Reihe von Hindernissen auf unser Raumschiff zukommt. Und man muss halt in regelmäßigen Abständen immer wieder entscheiden, wie manövriert man um diese Hindernisse rum. Ein wichtiger Aspekt ist aber dadurch, dass das ja hier eine in sich geschlossene Runde ist, wir also immer wieder an der Innenseite dieser Raumstation entlang fliegen, treffen wir auch immer wieder auf die gleichen Hindernisse. Und wenn wir die bei unserer ersten Runde zerschossen haben, eine Reihe zum Beispiel, dann bleibt die auch in allen folgenden Runden zerschossen. Es ist also in bestimmten Renntypen eine ganz gute Idee, möglichst viel von der Umgebung schon bei der ersten Runde zu zerstören. Dann hat man nämlich in der zweiten kein Problem mehr. Dann muss man dem auch nicht mehr ausweichen.
Das ist der einzige richtige Beef, den ich mit dem Spiel habe, dass man das eigentlich betrügen kann, indem man sich mit dem kleinen Raumschiff rechts am Bildschirm der Schneise schießt. Also die Hindernisse, die wirklich am äußersten rechten Rand sind oder am linken Rand, egal, und dann da bleibt und dann die nächsten Runden da durchfliegt, über die schon weggeschossenen Hindernisse hinweg, und die Gegner kommen in aller Regel nicht so weit rüber, das heißt, die erscheinen nicht am äußersten rechten Rand und dann kann man einfach durchfliegen. Das ist ein bisschen wie Cheaten, fühlt sich halt auch an wie Cheaten, und es geht nicht in allen Rennen, also in den ganz letzten beiden geht's nicht mehr, glaube ich, aber eigentlich kann man damit 70% des Spiels oder so ganz easy durchfahren.
Jetzt hatten wir schon gesagt, Musik gibt's im Spiel keine mehr, aber es gibt natürlich noch Soundeffekte, also gerade während den Rennen dann natürlich auch das Schießen, aber ein paar von diesen Audioeffekten sind ganz hübsch, die stammen wie gesagt von Steve Turner, und das Spiel nutzt die als so Betonungselemente, insbesondere in den Menüs. Also vom Startscreen bis in ein Rennen hinein sind es 3 Screens, durch die man da durchnavigieren muss, und jedes davon hat seinen eigenen Sound. Man kriegt erst den Monatsüberblick mit den anstehenden Rennen. Das klingt so. Dann wählt man eines der Rennen aus. Und dann kommt noch ein Screen, in dem nur Ready Player One steht, als Vorbereitung fürs Rennen.
Das sind 3 Einzelsounds in sich. Das finde ich schon echt erstaunlich für die Zeit, wie stark das den Spieler damit führt, auch vom Audio her. Und dann beginnt das eigentliche Rennen. Und das beginnt ja auch erstmal mit einer Inszenierung durch dieses andere Raumschiff. Und dann wird die Soundkulisse, dann wird's auch mehrstimmig. Ja, dann kommen halt mehrere Sounds gleichzeitig. Und das ist echt erstaunlich toll gemacht, finde ich. Das Spiel hat über 100 Soundeffekte, meist so kleine, wie wir da eben gehört haben. Die allermeisten davon sind so, dass ich sie auch jetzt noch erkennen würde, wenn man, also jetzt habe ich ja nochmal gespielt, aber dass ich sie auch, keine Ahnung, 20 Jahre nach meiner 1986er Spielerfahrung noch sofort erkannt hätte, aus welchem Spiel die sind.
Okay, ja Gunnar, das ist das Spiel, jetzt erstmal nüchtern beschrieben. Wir werden da gleich noch unser Urteil dazu sagen, aber vorher kehren wir nochmal zurück zu Andrew Braybrook und schauen uns mal an, was um den Release des Spiels herum passiert ist.
Der Andrew hat im Gespräch mit mir die Entwicklung von Alicat als eine privat schwierige Zeit beschrieben, geprägt durch persönliche Probleme. Und sagte dann sowas wie, habe aber ja nicht nachlassen können. Wenn man in einem Werkzeugschuppen Tisch an Tisch mit dem Chef sitzt und das Spiel fertig werden muss, damit die Firma nicht pleite geht, muss man da einfach durch. Das war so ein bisschen so ein ungewöhnlicher Moment im Interview. Wir haben ja selten dann so persönliche Aspekte in unseren ja sehr fachlich getriebenen Interviews. Und der Andrew hat das so relativ am Ende gesagt, hat mir das so angeboten, diese Einschätzung. Ich habe danach nicht gefragt. Und das war ihm, glaube ich, irgendwie wichtig, weil er so ein Bild vervollständigen wollte damit. Ich habe mich dann bedankt, habe das aber nicht nachgefragt, und im nächsten Satz war er dann schon wieder sofort bei der Technik, hat er sofort wieder über Raster Interrupts gesprochen und wie toll das war. Also, weiß nicht, er hat schon deutlich den Wunsch gehabt, mitzuteilen, dass das Spiel all das erreicht hat technisch, was er sich vorgenommen hat. Dass er da vielleicht noch einen Preis für gezahlt hat, ist dann eher so ein Nebenaspekt. Jedenfalls, das Spiel erscheint nach ungefähr 6 Monaten Entwicklungszeit, dann in der zweiten Jahreshälfte 86, ziemlich am Ende 86 für den C64, bekommt 89% in der ZEP64, das ist ja Andrew Braybrooks Hausmagazin, haben wir ja eben schon besprochen. Und in anderen Ländern ist es meistens ein bisschen weniger, die Powerplay gibt 84, und Heinrich Lennart hat in einem Meinungskasten für das Powerplay Sonderheft Nummer 2 ganz gut zusammengefasst. Heinrich, sag doch mal, was du da geschrieben hast.
Nach Paradroid und Uridium waren die Erwartungen an das neue Spiel von Andrew Braybrook ja sehr hoch. So hundertprozentig sind sie leider nicht in Erfüllung gegangen, denn Alley Cat ist kein entscheidender Durchbruch in Sachen Actionspiele. Aber immerhin verdammt gut gemacht.
Genau, danke Heinrich, das mit den nicht ganz erfüllten Erwartungen ist ein Punkt, den schreiben auch andere Magazine, weil nach Paradroid und Uridium ist die Fallhöhe enorm hoch, hier der Druck, etwas Neues zu erschaffen, das bisherige Werk zu übertreffen, dieser Druck, den Andrew Braybrook am Anfang der Entwicklung verspürt hat, das war nicht ohne Berechtigung.
Und das Spiel wird dann ein mäßiger Erfolg. Braybrook hat dir gegenüber geschätzt, dass sie ungefähr 25.000 Stück davon verkauft haben. Ist nicht schlecht für die Ära, aber ist ungefähr die Hälfte von dem, was Uridium verkauft hat. Andrew erhält Tantiemen aus den Verkäufen. 15 Pence pro verkaufter Stück waren das damals. Also wenn es wirklich 25.000 Stück waren, die verkauft wurden, dann kommt er aus den Tantiemen auf einen Gegenwert von 12.000 Mark. Damals Mark, nach heutiger Kaufkraft ungefähr 18.000 Euro, zusätzlich zum Gehalt. Das ist eine ganz gute Bezahlung für die damalige Zeit. Kurz nach dem Erscheinen von Alley Cat kann er sich dann auch ein Haus kaufen, weil er genügend Geld für den Eigenkapitalanteil zusammen hat.
In den USA kommt das Spiel auch raus. Da wird dann der Titel geändert zu Demolition Mission. Zeitloser Titel, weil es ja noch ein anderes Spiel mit einem ähnlichen Namen gibt. Oder vielleicht wird der Name auch geändert, weil Alley Cat ja auch eine Umschreibung für eine Sexarbeiterin sein kann. Braybrook ist sich da nicht so sicher. Aber warum heißt das Spiel überhaupt Alley Cat?
Na, das lassen wir Ihnen am besten selber erklären.
The idea was, because the track is long and straight, it's like an alley. And for whatever reason, I wanted to call the ship that you're on the Cat. I think it probably comes from Top Cat. So you're a cat in the alley.
Also die Alley ist die Strecke und das Raumschiff ist die Cat, die Katze. So hat er das erklärt. Vielleicht ist es auch eine Verneigung vor einer US-Zeichentrickserie, vor der parodistischen Serie Top Cat. So ganz genau weiß man es nicht.
Ich fand, das war ein Name, der so ein Mysterium erweckt hat für mich, aber ich sprach ja auch nicht so gut Englisch damals, hatte da keine richtige Vorstellung, was das sein könnte. Das Spiel hat übrigens ein sehr schönes Cover, finde ich. Das zeigt einen Piloten, der steigt auf so einem Gleiter und hält so einen Pokal in die Höhe und da ist ein Katzenkopf drauf auf diesem Pokal. Und Andrew hat im Interview gesagt, der Publisher sei zuständig gewesen für die Cover und das wäre ein ständiges Ärgernis gewesen. Aber mit dem für Alley Cat damit sei er fast zufrieden.
Fast zufrieden.
Er habe nur auf der Zeichnung der Strecke im Hintergrund, da sieht man nämlich dieses Band im Weltraum so durchlaufen, da hätte er gerne noch Publikum haben wollen.
Ach, Publikum gibt's da auch, das sehen wir doch im Spiel auch keins.
Nee, und darauf lasse ich Andrew auch wieder direkt antworten.
The artists that they were employing in the early days were just drawing what they saw on the screen, not what we were trying to represent.
Also, auf dem Cover, lieber Christian, liebe Designer damals, sollte nicht sein, was im Spiel ist, sondern das, was das Spiel repräsentieren soll.
Ja.
Das war sehr schön. Ich finde das ein ganz tolles Cover. Ich weiß nicht, warum er sich da beschwert, aber trotzdem, insgesamt war er wohl einigermaßen zufrieden. Auf der Packung steht, zumindest auf der Rückseite, Andrews voller Name. Das ist nicht selbstverständlich, ist ja auch nicht ganz selten zu der Zeit, aber das ist ein Zugeständnis, das sie explizit dem Publisher abgerungen haben, weil seit Paradroid steht immer der Name des Entwicklers auf den Graph-Gold-Spielen. Bei Gribbley's Day Out, das war das Spiel vor Paradroid, da war es noch nicht so. Andrew hat das auch sehr ausführlich beschrieben, wie wichtig ihm das war, dass er bekannt wird. Also jetzt nicht für sein persönliches Ego, sondern für das Wohl der Firma und für das Wohl seiner Spiele. Und der war ja in so einem Team bei der Zapp. Die haben lauter Entwickler eingeladen für so Programmier-Challenges. Da war er dabei. Das war ihm total wichtig. Und er hat ja für Paradroid auch so ein Entwicklertagebuch geschrieben. Das war alles damals. Die Entwickler mussten Publicity-Arbeit machen. Das konnte man sich nicht auf den Publisher verlassen, dass der das handelt.
Das Spiel ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, 40 Jahre alt. Da stellt sich natürlich immer die Frage, wenn man das jetzt selbst nachholen möchte, geht dann das eigentlich problemlos? Und bei Alley Cat kann man sagen, ja, eigentlich schon. Es gibt ja seit ein paar Jahren diesen Online-Abo-Dienst namens AntStream, in dem man Klassiker streamen kann. Und da ist Alley Cat dabei. Es gibt die Evercade Handhelds und dafür auch Sammlungen. Hier in dem Fall die C64-Kollektion Nummer 1. Da ist Alley Cat dabei. Das ist im Laufe der Zeit auch auf allen möglichen Compilations aufgetaucht. Die Softwarepyramide hier in Deutschland hatte zum Beispiel mal eine Sammlung namens C64 Classics Gold 2 für den PC. Und das ist etwas, das kriegt man noch ganz gut auf eBay, wenn man es auf diesem Wege spielen möchte. Wir beide haben das jetzt für die Recherche sowohl in der Emulation auf dem PC als auch auf der Originalhardware und auf dem Evercade gespielt und alles ging gut. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, macht das noch Spaß?
Da bin ich ja mal auf deine Meinung gespannt. Du bist ja vom Glanz der Vergangenheit dann unbeeinflusst. Mir hat das noch erstaunlich viel Spaß gemacht. War sofort wieder drin. Ich habe dir auch erzählt, dass dieser Startscreen schon mich da sofort wieder angeregt hat und in das alte Gefühl zurückgebracht hat. Aber ich fand auch das Spiel in sich kompetent gemacht. Ich habe gleich wieder, wie damals, so ein bisschen einen eigenen Spielstil entwickelt. Das klingt jetzt sehr hochgegriffen. Aber ich habe angefangen, bestimmte Streckentypen zu vermeiden, die ich nicht gut kann, sagen wir es so. Und das erlaubt das Spiel ja auch. Du kannst ja, dadurch, dass du in dieser Saisonmechanik, die ich echt ganz cool finde, Streckentypen ausweichen kannst oder Streckentypen bevorzugen kannst, kannst du auch dich ein bisschen spezialisieren oder kannst ein bisschen gucken, dass das deinen Vorlieben entgegenkommt. Ich habe natürlich immer geguckt, dass ich Hardwall vermeide, weil ich fliege ständig gegen Sachen. Ich habe immer versucht, eher Demolition zu spielen, also eher so Zerstörungskurse zu spielen, als so reine Ausweichkurse. Und das Spiel gibt dir dazu die Möglichkeiten schon an die Hand. Das finde ich schon sehr cool. Also mir hat das tatsächlich viel Spaß gemacht, am meisten erstaunlicherweise auf dem Evercade-Handheld, wo das funktioniert hat, als wäre es für das Gerät gemacht worden. Also Emulationen auf Handheld sind ja oft dann nicht so passend, weil manchmal sind die Items zu klein oder man erkennt es irgendwie nicht für die kleinen Screens, die sind ja mal für den Fernseher gemacht worden dann und so diese Spiele, so NES-Spiele oder C64-Spiele. Aber dieses Spiel funktioniert da super.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich finde das vor allem ein sehr kompetentes Spiel. Also nicht nur in technischer Hinsicht, sondern das ist auch spielmechanisch ein durchdachtes Spiel. Es hat natürlich seinen Grund, warum das jetzt nicht als ganz großer Klassiker in die Spielgeschichte eingegangen ist und warum Leute wie ich, die sich seit Jahrzehnten mit Spielen beschäftigen, trotzdem durchs Leben gehen konnten, ohne jemals von Ellicott gehört zu haben. Um nochmal auf diese Fallhöhe zurückzukommen, Andrew Braybrook, Graft Gold als jetzt etablierte Hitmaschine mit Paradroid und Iridium. Schon damals wurde das Ellicott in der Presse und bei den Spielern sehr stark im Licht dieser exzellenten Vorgänger eingeordnet. Und in diesem Vergleich fällt es ab in seinem Spielspaß. Also schon das Haus- und Hofmagazin Sepp, so wie du es vorher genannt hast, von Andrew Braybrook, hat mehrere Meinungskästen und da ist auch ein Minderheitsurteil dabei von einem Redakteur, der sagt, mir gefällt's nicht. Das ist eigentlich eine Enttäuschung im Vergleich zu den spielmechanisch sehr puren beiden Vorgängen. Ist das hier so ein bisschen eine gemischte Sache. Auch bei der Happy Computer scheint das durch. Und auch wenn du dir die Rückblicke von Leuten, die das damals gespielt haben, auf irgendwelchen Datenbanken und C64-Seiten anguckst, kriegst du häufig dieses gemischte Urteil von ja, einerseits, andererseits. Und ich kann das echt ganz gut nachvollziehen, weil das ja häufig so ist bei Hybridspielen, bei Genre-Hybriden. Es ist halt ganz selten das Beste aus beiden Welten. Du kannst ein Rennspiel, ein pures Rennspiel machen, das exzellent ist, und du kannst ein pures Shoot'em-up machen, das exzellent ist. Und wenn du das beides verschmilzt, dann muss schon einiges passieren, dass da etwas rauskommt, was besser ist als ein pures Shoot'em'up oder ein pures Rennspiel. Und Ellicott ist das leider nicht. Für mich persönlich im Vergleich zu einem Shoot'em'up fehlt mir die Dynamik. Also da kommt ja viel Spaß aus den immer wechselnden Gegnerkonstellationen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Aber es kommt natürlich auch aus der Neugier darauf, wie wird das nächste Level aussehen? Wie wird der nächste Bossgegner aussehen? Die Shoot'em'ups leben aus meiner Perspektive stark von diesen spektakulären Highlights und immer wieder von der Neugierde auf das, was als nächstes kommt. Da fällt Ellicott ein bisschen die eigene Varianz auf die Füße, die ja eigentlich ganz cool ist, dass jedes Rennen anders ist. Aber das heißt, es hat auch sehr früh sein Pulver verschossen. Schon in den ersten paar Rennen kannst du nicht alles erlebt haben, was das Spiel zu bieten hat. Und sowas wie Bosskämpfe gibt's ja nicht. Auf der anderen Seite, Rennspiel lebt für mich sehr stark durch den Echtzeitwettkampf. Also das Fahren entweder mindestens mal gegen eine Zeit oder sogar das Ringen um Plätze gegen andere Gegner. Und das ist natürlich was, was du hier auch nicht drin hast. Zumal, ehrlich gesagt, das Steuern um Hindernisse für mich auch nicht das Meistern einer kurvigen Strecke mit dem entsprechenden dynamischen Abbremsen und Beschleunigen ersetzt. Denn hier hast du ja nur eine Beschleunigung in drei Geschwindigkeitsstufen und nicht dynamisch. Das heißt, das Spiel muss in beiden Bereichen, beim Shoot'em Up und beim Rennspiel, lauter Kompromisse machen, um das zusammenzubringen. Und das merkt man leider.
Ja, das ist sicherlich objektiv richtig. Ich finde es trotzdem das zweitbeste Spiel von Braybrook. Ich finde es besser als Iridium. Also Iridium ist natürlich objektiv ein fantastisches Spiel. Aber mir hat das Alicat mehr Spaß gemacht. Das liegt an dieser Progressions-Saison-Mechanik. Da bin ich halt einfach immer drauf. Das finde ich immer super.
Ja.
Das Spiel hat übrigens auch, das haben wir gar nicht erwähnt, einen Zwei-Spieler-Modus. Und das wäre der Hammer gewesen, sagt auch Heinrich zum Beispiel in seinem Meinungskasten, wenn das ein Zwei-Spieler-Spiel noch gewesen wäre, ein richtiges. Aber das ist bloß ein super abgespeckter Pseudo-Zwei-Spieler-Modus. Du fährst dann mit einem gemeinsamen Konto abwechselnd.
Das ist ein Hotseat-Modus eigentlich.
Das ist ein Hotseat, aber nicht gegeneinander. Ne? Ja, genau. Also du hast das gemeinsame Konto, wir teilen uns sozusagen das Geld und dann fahre ich meine Strecke und du deine Strecke und dann wird beides auf unser gemeinsames Konto eingezahlt. Das ist schon ganz cool. Aber insgesamt, also es ist halt eine angenehme Art, das Spiel zu zweit zu spielen, aber halt nicht gegeneinander. Also man kann das fast so zusammenfassen, wie das dann Heinrich am Ende seines Meinungskastens auch tut. Kein Meilenstein, aber ein sehr professionell gemachtes und packendes Spiel. Und das stimmt schon. Für mich hat das irgendwie eine besondere Bedeutung, ohne dass ich jetzt ganz genau wüsste, wo das herkommt. Wenn ich einen Moment in meiner eigenen Vergangenheit festlegen müsste, an dem sich meine Liebe für dieses Spiel so manifestiert hat in mir, dann war es das erste Mal Anschauen des Startscreens mit der Musik.
Dann würde ich sagen, bei mir war es der erste Crash. Also wirklich so ein fantastischer Effekt. Ich saß da staunend davor und war auch gar nicht böse, als ich dann auch ganz oft gecrashed bin, weil das ist natürlich auch so ein Ding. Das hat aus meiner Perspektive ein bisschen ein unausgewogenes Balancing, weil es gibt Rennen, die sind beim ersten Hindernis vorbei. Ja, das sind 3 Sekunden, du schaffst es nicht auszuweichen, Crash-Ende. Und gerade am Anfang, wenn man das Spiel noch nicht so stark beherrscht und noch nicht unbedingt weiß, worum das geht, ist das eigentlich die Regel. Also ich war drauf und dran, das gleich in den ersten 5 Minuten wieder wegzuschmeißen, oder? Weil ich nur die ganze Zeit dagegen geflogen bin. Bis ich irgendwann dachte, okay, konzentriere dich auf eine Sache. Versuche nicht gleichzeitig zu schießen und auszuweichen, mach erstmal nur eins. Mach erstmal nur ausweichen. Und meine ersten Rennen bin ich dann geflogen, ohne überhaupt einen einzigen Schuss abzugeben. Und siehe da, auf einmal funktioniert das viel besser. Und umgekehrt, wenn du nur dich durchballerst durch die einfacheren ersten Level, funktioniert das auch ganz wunderbar. Und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Wenn du einmal den Bogen raus hast, ist es fast zu leicht. Gerade weil du es ein bisschen cheesen kannst. Das kommt natürlich ein bisschen auf den Renntyp an und sowas. Aber gerade auch, weil der Bonus ja optional ist, ist die Eigenheit des jeweiligen Rennens eigentlich was, was du gut ignorieren kannst. Und das ist ja total kontraproduktiv, finde ich. Dadurch, dass es halt wirklich nur ums Überleben geht. Deswegen finde ich das ein ganz gutes Anschauungsbeispiel, eben wegen dieser Genese aus der technischen Limitation und weil diese vielen technischen Pflöcke eingerammt wurden von Braybrook, innerhalb dessen er sich dann was ausdenken musste. Dafür ist es dann erstaunlich originell. Aber du merkst halt auch, das sind lauter so Notwendigkeiten, wie das Spiel funktioniert. Und da steckt jetzt nicht die große Gameplay-Idee dahinter, sondern das Gameplay hat sich so organisch entwickelt und das ist am Ende aus meiner Perspektive imperfekt. Das ist gar nicht schlimm. Ich würde trotzdem noch sagen, es ist ein kompetentes, gut funktionierendes und durchaus spaßiges Spiel. Ich hatte da meine Freude damit.
Es ist halt ein Highscore-Spiel und wenn dir der Highscore egal ist, dann fährst du den einfachen Weg und dann ist es leicht durchzukommen und auch vergleichsweise leicht zu cheesen. Ja. Wenn du anfängst, auf die Tabelle zu gehen und deine Leistungen übertreffen willst, dann musst du riskanter fliegen und dann wird das Spiel nochmal, ich will nicht sagen anders, aber dann wird es schon anspruchsvoller. Dieses Ding mit dem durch Hindernisse durchfliegen fand ich so riskant, dass ich es fast nie gemacht habe. Mhm. Also es ist ja ein 2D-Spiel und das arbeitet aber mit einer räumlichen Tiefe an diesen Stellen oder mit einem räumlichen Design und das ist schwer zu erkennen, ob man unter einer Struktur wirklich durchfliegen kann. Man sieht es am Schatten, ja, ja. Oder ob man drüber fliegen muss oder ob es unpassierbar ist oder so. Da hat er eher eine ästhetische Wahl getroffen und hat das nicht irgendwie noch durch Farben oder irgendwas gekennzeichnet. Und das macht es dann schon schwer und deswegen macht man das nicht, außer man geht auf Highscore.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn ein Spiel Mechaniken hat, von denen sich dann rausstellt, dass du sie eigentlich kaum brauchst. Das unter Hindernissen durchfliegen brauchst du de facto eigentlich nur in dem Slalom-Modus, wo du dafür Bonuspunkte bekommst. Aber sonst habe ich das auch so gut wie nie gemacht. Auch der Geschwindigkeitswechsel. In der höchsten Geschwindigkeit zu fliegen, ist eigentlich immer kontraproduktiv, außer der Bonus geht auf die Rennzeit, also dass du schnell im Ziel bist. Ansonsten gibt es keinen Grund, jemals schnell zu fliegen. Und dieses von dir beschriebene Looping, den man da noch zusätzlich fliegen kann als Ausweichmanöver, der sieht spektakulär aus. Aber hast du den benutzt? Hast du richtig benutzt?
Nein, nie.
nie, ne?
Einmal gemacht, um ihn zu sehen.
Ja, genau. Und das war's. Also ich will nicht absprechen, dass Profispieler von Alley Cat den sinnvoll einsetzen können, aber ich zumindest bin auch gut durchs Spiel durchgekommen, ohne ihn zu benutzen. Und das spricht für mich immer dafür, dass die Spielmechanik nicht ganz zu Ende gedacht ist, wenn da Elemente drin sind, von denen sich rausstellt, fürs erfolgreiche Spielen sind sie nicht notwendig. Und das ist bei Alley Cat leider so.
Ja, das ist unbestritten. Wie gesagt, ich glaube, man muss diese Spiele so sehen, wie sie damals waren, also wie sie sein sollten. Du hast dir halt eins gekauft, du hattest dann 3 Monate kein anderes Spiel und dann hast du halt die Highscores gejagt und dann hast du das Spiel in dieser ganzen Tiefe, die es ja durchaus hat, dann eher erforscht und bist halt nicht nur durchgeflogen und hast gesehen, ja, ich hab's geschafft und jetzt schaffe ich es nochmal und jetzt reicht's eigentlich auch.
Ich würde da den Koop-Modus auch gar nicht unterschätzen, weil man hat die Spiele damals gerne mit einem Freund oder Freundin zusammen vor dem Bildschirm gespielt oder Bruder, Schwester. Und da kooperativ, also hintereinander die gleiche Strecke spielen zu können, ist natürlich schon eine Art Wettbewerb. Zumal der, der als Zweiter dran ist, den Vorteil hat, dass er beim Ersten schon mal den Streckenverlauf angucken kann. Also Streckenverlauf ist ein großes Wort ja für Alley Cat, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja bei manchen Strecken schon so, dass du im Moment des Startens schon die richtige Entscheidung treffen musst. Weil sonst, wie gesagt, ist gleich am ersten Hindernis Schluss. Und da kann es durchaus ein Vorteil sein, wenn jemand anders das mal vor dir macht und dann erst bist du dran. Also das hat schon seinen Reiz.
Ja, das stimmt schon. Ja, man ist schon gut, wenn du vorfliegst, am ersten Hindernis scheiterst und ich weiß, oh Gott, sofort nach links ziehen.
Genau das.
Ja, wie gesagt, also ich hatte schon nochmal viel Spaß und wer da Lust drauf hat, das in irgendeiner Konstellation nochmal anzugucken, der kann das easy tun. Aber ansonsten hätte ich der eigentlichen Spielbesprechung jetzt nichts mehr hinzuzufügen, es sei denn, du willst noch was sagen dazu.
Nee, dann erzählen wir noch kurz, wie es denn mit Graftgold und Andrew Braybrook weiterging. Graftgold kommt kurz darauf in Schwierigkeiten wegen ihrem Publisher, Hewson. Übrigens hast du erzählt, im Interview mit Andrew wollte der über Hewson nicht reden. Mhm. Also da muss irgendwas vorgefallen sein. Da muss böses Blut gewesen sein. Hewson ist dann nämlich in Geldnot geraten. Graftgold hat sich losgesagt von denen, hat sogar noch Leute von Hewson mitgenommen. Es kam dann zu einem Rechtsstreit. Und dann braucht Graftgold natürlich einen neuen Publishing-Vertrag. Den haben sie dann geschlossen mit Telecomsoft. Und die produzieren dann im Rahmen von diesem Vertrag noch eine Weile weitere 8-Bit-Spiele, obwohl sie eigentlich ganz gern schon auf den Amiga wechseln würden. Braybrook hat 1987 seinen ersten Amiga bekommen, hat er einem SAP-Redakteur abgekauft, Gary Lydon. Also die müssen ja wirklich ständig im Pub miteinander abgehangen sein. Der ist dann da ganz heiß drauf, was für den Amiga zu machen. Aber der erste Amiga-Titel von Graftgold kommt erst 1990 raus. Das ist dann Paradroid 90, sozusagen das Amiga-Remake von Paradroid. Und was dann folgt, ist eine Mischung aus so typischen Problemen, die Entwickler zu dieser Zeit und auch heute ja noch haben. Activision ist der Publisher von Paradroid 90. Die haben die Rechte am Spiel von Hewson übernommen. Die kommen dann auch in Zahlungsschwierigkeiten. Graftgold selbst übernimmt sich mit dem nächsten Spiel. Die haben total ambitioniertes Echtzeitstrategiespiel vor, das von Power Manga inspiriert ist. Dieses Spiel heißt Realms, das kommt dann 91 bei Virgin und ist ein ziemlicher Flop.
Und die Firma lebt dann die nächsten Jahre von der Hand in den Mund, ein Entwicklungsauftrag nach dem nächsten. Sie produzieren noch bis 1997 Spiele mit wechselnden Publishern für wechselnde Plattformen. Darunter sind eine Fortsetzung zu Iridium, Iridium 2, ein Ottifantenspiel ausgerechnet und die 32-Bits-Portierung von Rainbow Islands, der Bubble Bobble-Nachfolger. Dann ist es vorbei, 1998 macht Graftgold dicht und dann war's das auch. Braybrook und Turner verlassen die Spielebranche, gehen als Angestellte wieder zu Softwarefirmen. Das war dann in ihrem Leben eine Episode von ungefähr 15 Jahren, in der sie Spiele gemacht haben und dann ist es vorbei. Das ist das Ende. Wir machen irgendwann in naher oder ferner Zukunft noch eine Folge zu Paradroid, das haben wir schon gesagt. Da zeichnen wir dann ausführlicher die Anfänge von Hewson und Graftgold nach. Aber das war's für heute. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.